Moin, ein Pott Schulrecht bitte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schulrechts-Podcasts. Moin, ein Pott Schulrecht bitte. Ein Podcast des LI in Zusammenarbeit mit mir, mit Dr. Florian Schröder von www.schilfs.de. In der heutigen Ausgabe soll es um das Hype-Thema der Gegenwart gehen, um das Thema künstliche Intelligenz und hierbei natürlich wieder um die rechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit Schule. Ich verzichte mal darauf, einen ganz großen Rahmen zu spannen und erst etwas zu den ethischen Vorüberlegungen der OECD etc. und zum Thema Definitionen von KI zu sagen, da das Thema seit der Veröffentlichung von ChatGPT vor gut 2 Jahren ja nun mittlerweile allgemeingut ist und wahrscheinlich jeder das schon mal ausprobiert hat, würde ich diesen Teil einfach mal überspringen und quasi direkt in medias res gehen, nämlich in die Frage einsteigen, was gibt es denn nun rechtlich so zum Thema KI im schulischen Kontext zu sagen? Erster Aufschlag in diesem Zusammenhang ist natürlich das Thema AI Act. Das haben Sie sicherlich alle schon mal gehört. Auf Deutsch heißt das Ganze KI-Verordnung, also eine Rechtsverordnung der Europäischen Union, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz befasst. Das erste große Regelwerk weltweit zu diesem Thema. Das ist erst vor relativ kurzer Zeit in Kraft getreten und wird jetzt so peu à peu auch tatsächlich anwendbar. Gerade vor wenigen Tagen, nämlich zum 1. August 2025, ist die zweite Raketenstufe dieses AI-Acts gezündet und ein weiteres Paket von Normen ist anwendbar geworden. Der AI-Act regelt im Wesentlichen die Frage, welche Arten von KI-Systemen es denn gibt und welchen Risikoklassen die denn zuzuordnen sind. Es gibt also Hochrisiko-KIs, mittlere und gering riskante KIs. Die werden dann jeweils auf verschiedene Art reguliert. Für den schulischen Kontext ist diese Unterscheidung gar nicht so unwichtig, denn es gibt durchaus Anwendungsszenarien, bei denen KI im Schulkontext tatsächlich als Hochrisiko-KI eingestuft werden könnte. Nämlich immer dann, wenn es darum geht, dass die KI selbstständig Dinge entscheiden darf. Also wenn sie selbstständig Leistungen bewerten würde, oder wenn sie selbstständig und quasi mit abschließender Entscheidungsgewalt Täuschungsversuche aufdecken würde, dann würde das Ganze als Hochrisikosystem gelten. Für alle, die es genau wissen wollen, das ergibt sich aus der Anlage 3, dort Ziffer 3 zu Artikel 6 des AI-Acts. Da sind diese Hochrisikofälle aufgezählt und eben auch das Thema Bildungswesen wird dort adressiert. Rechtsfolge dieser Einsortierung als Hochrisikosystem wäre dann, dass es ganz umfassende Dokumentations-, Überwachungs- und auch Schulungspflichten für die Anbieter von KI gibt. Das sind nicht nur die klassischen Anbieter, also OpenAI und Microsoft und Google und wie sie alle heißen, sondern das kann dann eben auch die Freie und Hansestadt Hamburg bzw. die einzelne Schule sein, wenn ein entsprechendes KI-System an der Schule zum Einsatz kommt. Um diese besonders strenge Regulatorik zu vermeiden, ist absolut zu empfehlen, KI maximal mit Assistenzfunktion einzusetzen und ihr natürlich keine Entscheidungsgewalt zu geben. Das wäre ganz nebenbei gesagt natürlich auch letztlich eine Dienstpflichtverletzung der einzelnen Lehrkraft, wenn sie eben ihre Korrekturen nicht mehr selbst vornehmen würde, sondern das komplett einer KI überlassen würde. Natürlich kann man einen Erstgutachtenentwurf oder ähnliche Ersteinschätzungen von einer KI erstellen lassen. Wie genau man das rechtlich korrekt tut, da kommen wir gleich noch drauf. Aber die endgültige Entscheidung, die muss natürlich bei einem Menschen liegen und dann wird das Ganze eben auch nicht mehr der Hochrisikokategorie zugeordnet. Positiver Nebeneffekt des Ganzen ist dann auch noch, dass man auch eine Voraussetzung aus der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, nämlich den dortigen Artikel 22, gleich mit aus dem Weg räumen würde, der auch wiederum für solche Fälle etwas höhere Hürden aufstellt. Eine zum jetzigen Zeitpunkt für Schulen schon bedeutsame Regelung aus dem AI-Act, das ist der Artikel 4, nämlich die Fortbildungspflicht. Dort heißt es, dass immer dann, wenn ein Unternehmen oder auch eine Behörde, also eine Schule zum Beispiel, ein entsprechendes KI-System zulässt bzw. seinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellt, dann muss auch dafür gesorgt sein, dass die Mitarbeitenden vernünftig geschult sind, dass sie einmal die Grundsystematik einer KI verstehen, dass sie im Umgang geschult sind und dass sie auch auf die Herausforderungen und Stärken und Schwächen einer KI hingewiesen sind und damit umgehen können. Allein das Hören dieses Podcasts hier zum Beispiel kann schon ein erster Schritt sein, eine entsprechende Fortbildung in Ansätzen durchzuführen. Aber es gibt da auch ganz umfassende und ganz spezifische Angebote anderer natürlich. Zum Beispiel der KI-Campus, ki-campus.org, der gibt dazu zum Beispiel auch spezielle Kurse, gerade für den schulischen Kontext. Wenn man da mal ein bisschen googelt, dann findet man auch noch eine ganze Menge andere Anbieter zu dem Thema. Das also etwas, worauf man, wenn man denn KI an der eigenen Schule einsetzt, sich vorbereiten sollte. Nachdem der Bereich der europäischen Regulatorik für die einzelne Schule nur in Einzelaspekten relevant ist, kann man einen Blick in das jeweilige Landesschulrecht werfen. Da gibt es in den meisten Bundesländern noch nicht so wahnsinnig viel an Vorgaben. Allerdings, was es gibt, ist eine Handlungsempfehlung der Kultusministerkonferenz, die ist aus dem Oktober 2024. Die heißt Handlungsempfehlung für die Bildungsverwaltung zum Umgang mit künstlicher Intelligenz in schulischen Bildungsprozessen. Die nimmt einerseits Bezug auf eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrates und enthält auch eine ganze Menge an Empfehlungen, die sich allerdings wiederum im Wesentlichen an die Kultusverwaltungen selbst wenden und gar nicht unbedingt so sehr an die Schulen. Das Ganze ist aber trotzdem interessant, denn es verrät natürlich ein bisschen dessen, was so in den kommenden Monaten und Jahren möglich und gegebenenfalls auch auf die Schulen zukommen wird. Da ist zum Beispiel davon die Rede, dass die Kooperation zwischen Forschung und Schulen begrüßt werde, also entsprechende Forschungs- und Kooperationsprojekte einzurichten, ist auf Ebene der Kultusministerkonferenz ganz ausdrücklich gewünscht. Dann heißt es, Leistungsüberprüfungen sollen KI-fest werden. Ja, also man soll seine Prüfungsformate so aufsetzen, dass sie eben nicht ohne weiteres durch KI-Systeme bewerkstelligt werden können. Wie das geht, dazu gebe ich Ihnen gleich noch ein paar Tipps und Hinweise mit auf den Weg. Dann heißt es dort, die Lehrkräfte sollen befähigt werden. Also das ist genau das, was der Artikel 4 des AI Acts auch vorsieht. Die rechtlichen Vorgaben sollen natürlich eingehalten werden. Das ist eine wenig überraschende Erkenntnis. Und man soll auch das Thema gleiche digitale Teilhabe im Blick behalten. Also im Sinne von inklusiver Beschulung, die natürlich auch schon ein alter Bekannter ist. Und das eben auch auf der digitalen Ebene im Blick behalten und da eben auch die Vorzüge des Ganzen sehen. Denn natürlich kann so eine KI dann auch ein Baustein für eine gelingende Inklusion und Teilhabe sein. Speziell für Hamburg gibt es aus dem schulischen Kontext ein ziemlich breites Angebot. Hamburg ist da, wie bei so vielen digitalen und technischen Themen, absoluter Vorreiter bundesweit, muss man sagen. So gibt es zum Beispiel die Leitlinien für den Einsatz von KI-Systemen der Kompetenzstelle KI des Landesinstituts. Das ist zu finden unter ki-portal.li-hamburg.de oder auch das KI-Portal des Hamburgischen Bildungsservers unter bildungsserver.hamburg.de zu finden. Da ist schon eine ganze Menge an Dingen aufbereitet worden. Da findet sich auch ein bisschen was Rechtliches, aber natürlich auch eine große Menge an Tipps und Hinweisen, wie man das Ganze sinnvoll pädagogisch nutzen kann, was bei Prüfungsformaten zu beachten ist, etc. Also das ist durchaus etwas, was natürlich für Hamburg verbindlich ist, aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus anderen Bundesländern absolut mal ein Blick wert ist, denn da finden sich eine ganze Menge an Dingen, die man auch außerhalb Hamburgs gut bedenken und nutzen könnte. Ja, wenn wir im Schulrecht sind, dann ist natürlich einer der ersten Komplexe, der sich zum Thema KI-Nutzung an Schulen stellt, immer die Frage, wie gehen wir denn mit Täuschungsversuchen um, beziehungsweise wie gehen wir mit Verdachtsfällen um, wenn wir die Vermutung haben, dass zum Beispiel in einem Referat oder in irgendeiner Ausarbeitung oder vielleicht auch in einer Klausur mithilfe von KI getäuscht wurde. Dazu muss man zunächst mal sagen, ein Täuschungsversuch ist ein Täuschungsversuch und zwar völlig wurscht, ob er mit einem Stück Papier oder eben mit einem KI-System verübt wird. Es gelten zunächst mal die gleichen Regelungen, die sich in allen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen Land auf Land ab ergeben, nämlich wer täuscht, der hat sich in der Regel die Note 6 eingehandelt. beziehungsweise bei einer Abschlussprüfung kann eben entweder der Teil, in dem betrogen wurde, also die einzelne Klausur oder die einzelne Prüfung, oder in schweren Fällen sogar die Gesamtprüfung mit ungenügend, also durchgefallen, bewertet werden. Das funktioniert ganz wunderbar mit den Rechtsgrundlagen, die man schon seit zig Jahren hat, weil eben, wie gesagt, nach der Art des Täuschungsversuchs an der Stelle zunächst mal nicht differenziert werden muss. Schwieriger kann natürlich die Frage sein, wie man das dann herausbekommt. Wenn ein schwacher Schüler auf einmal eine super Ausarbeitung vorlegt, dann macht er sich damit natürlich hochverdächtig. Aber die Frage bleibt, wie weiß ich es ihm denn nach? Das ist immer noch eine Herausforderung. Es gibt dazu bislang nur eine einzige Gerichtsentscheidung und die stammt ganz aus dem Süden der Republik, aus Bayern, an dem wir uns normalerweise in einem norddeutschen Podcast nicht orientieren müssen. In dem Fall ist es aber mal ganz sinnvoll, weil es eben die erste Entscheidung zum Thema ist und die insofern, obwohl es auch eine erstinstanzliche Entscheidung ist, also eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts München, bislang wirklich die Vorreiterrolle bundesweit wahrnimmt. Es ist ein Beschluss, der ist vom 28. November 2023 schon. Und es ging gar nicht um eine schulische, sondern es ging um eine Hochschulprüfung. Da wollte ein Bachelor in den Masterstudiengang im Fach Englisch aufgenommen werden und hat dazu die Ausarbeitung vorgelegt, die in diesen Fällen von den künftigen Masterstudenten erwartet wird. Und diese Ausarbeitung war verdächtig gut. Die Uni hat in diesem Fall ganz außerordentliche Anstrengungen unternommen, um nachweisen zu können oder zumindest sehr starke Indizien dafür zu suchen, dass an dieser Stelle betrogen wurde. Und sie hat damit im Ergebnis auch Erfolg gehabt. Das heißt also, der verwehrte Zugang zum Masterstudiengang, den der Student dann eben gerichtlich angegriffen hat, der wurde ihm auch vom Gericht nicht gewährt. Und diese Entscheidung ist dann auch in keine höhere Instanz gegangen, sondern sie ist erstinstanzlich dann rechtskräftig geworden. Was ist passiert? Die Universität hat sich Vergleichsarbeiten aus der Vergangenheit angeguckt, hat festgestellt, dass die deutlich schlechter waren. Sie hat tatsächlich auch durch eine KI einen entsprechenden Text generieren lassen, der dem vorgelegten ziemlich ähnlich war. Sie hat durch Prüf-KIs sozusagen überprüfen lassen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Text von einer KI generiert wurde. Und alles das deutete sehr deutlich darauf hin, dass eben tatsächlich mit KI betrogen worden war. All das stellt aber keinen vollen Beweis dar, sondern das sind nur Indizien. Das hat das Gericht aber gelten lassen mit dem Argument, dass es eben keine Möglichkeit des Vollbeweises gibt. Man kann also ChatGPT oder Claude oder Perplexity oder welche KI auch immer man verwendet, nicht einfach fragen, ist dieser Text von dir? Darauf wird man keine zutreffende Antwort bekommen, weil eine solche Rückwärtssuche quasi bei den gängigen KIs nicht funktioniert. Stattdessen muss man mit Indizien arbeiten. Und da wurden so einige festgehalten und vom Gericht dann auch für hinreichend befunden, um einen ja quasi Anscheinsbeweis darzustellen. Von einem Anscheinsbeweis spricht man immer dann, wenn es hochgradig wahrscheinlich ist, dass etwas so gelaufen ist, wie man das vermutet. Und so hat auch hier das Verwaltungsgericht in München eben gesagt, also diese Vielzahl von Indizien, die reicht uns aus für einen solchen Anscheinsbeweis. Welche Indizien waren es nochmal genau? Also, es wurde gesagt, es gab hier eine besonders gut strukturierte Ausarbeitung, es gab keine inhaltlichen Brüche und das sei wiederum sehr untypisch für Bachelor-Absolventen. Es gab keine Rechtschreibungs- und Zeichensetzungsfehler. Auch das sei sehr untypisch. Die Ausarbeitung war knackig kurz, hatte aber trotzdem alle wesentlichen Inhalte dabei. Das Englisch sei sehr geschliffen gewesen. Und wie gesagt, eben auch ein mit ChatGPT erstellter Vergleichstext, der war sehr ähnlich. Und in der Summe dessen hat eben das Gericht gesagt, das reicht uns. Und so wurde die Klage bzw. das Eilverfahren in dem Fall dann zu Ungunsten des Studenten entschieden. Überträgt man das jetzt auf den normalen schulischen Kontext, so wird man sagen müssen, naja, ganz schön viel Aufwand und ob man das wirklich so reproduzieren kann, das erscheint natürlich ein bisschen fragwürdig, zumal ja zum Beispiel auch durch das Recht auf Vergessenwerden und ähnliche Dinge, vielleicht erinnern Sie sich an die Folge zum Datenschutz, manche Dinge dann auch gar nicht mehr aufgehoben werden dürfen, die man dann vielleicht für solche Fälle nochmal herangezogen hätte, alte Klausuren oder alte Referate oder Hausarbeiten oder so etwas. Aber die anderen Punkte, also die besondere sprachliche Güte, die besonders gut gelungene Struktur etc., solche Dinge, die kann man natürlich sich ein bisschen genauer angucken um dann möglichst viele Indizien dafür zu sammeln, dass etwas möglicherweise KI-generiert gewesen ist. Wie gesagt, meine Damen und Herren, es gibt bislang nur diese eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts München zum Thema. Ich lade Sie herzlich ein, schaffen Sie Präzedenzfälle. Ja, also wir befinden uns hier in einer rechtlichen Situation, die ziemlich ungewöhnlich ist, nämlich in einer quasi terra incognita, muss man sagen. Das Feld ist noch in keinster Weise bestellt. Hier muss man und kann man sich noch ein bisschen ausprobieren. Und insofern, wenn Sie mal einen Fall haben, den Sie für eindeutig halten, dann ziehen Sie es einfach mal durch und lassen das Ganze dann eben auch vielleicht mal mit Hilfe der Rechtsabteilung gerichtlich abklären. Dann schauen wir einfach mal, was dabei herauskommt. Jede weitere Gerichtsentscheidung ist eine gute Gerichtsentscheidung, weil damit eben die Problematik weiter eingekreist wird und Voraussetzungen, die die verschiedenen Gerichte dann anlegen werden, entsprechend konkretisiert werden. Wenn man mal verliert, ist das ja gar kein Beinbruch, dann hat man auf jeden Fall was gelernt und gerade in einem solchen brandneuen rechtlichen Feld ist das immer ein Gewinn. Das ist es tatsächlich auch schon, was sich konkret schulrechtlich dazu sagen lässt. Eigene Regelungen zum Thema KI in den Schulgesetzen, auch im Hamburgischen Schulgesetz oder in irgendwelchen Verordnungen, gibt es bislang nicht. Es gibt eben Handreichungen und Empfehlungen dazu. Aber wie gesagt, wir sind hier noch in einem ganz frühen Stadium und insofern ist die Regelungsdichte noch ganz überschaubar. Deswegen können wir guten Gewissens weiterziehen in das nächste rechtliche Gebiet, das Berührungspunkte mit dem Thema KI hat. Und das wäre hier das Thema Datenschutz. Ich würde sehr empfehlen, zum Thema Datenschutz sich einmal die eigene Folge. Der erste Teil der beiden Datenschutzfolgen ist bereits erschienen. Das sollte man sich einmal anhören. Die Maßstäbe, die ich da ausgeführt habe, die gelten natürlich im KI-Kontext ganz genauso, wie sie das auch in anderen Zusammenhängen tun. Weitere Details dazu, wenn es so um das Thema transatlantischer Datenaustausch etc. geht, die werden demnächst in der zweiten Folge zum Thema Datenschutz ein bisschen detaillierter ausgeführt werden. Das würde ich jetzt hier nicht mit in die KI-Folge hineinnehmen wollen. Aber was kann man sich überlegen als Anwender? Man sollte versuchen, das Thema Datenschutz einfach aus der ganzen Diskussion so gut es geht herauszuhalten, indem man einfach so wenig wie möglich oder am besten gar keine personenbezogenen Daten verwendet bei der Nutzung der KI. Wenn man zum Beispiel eine eingereichte Arbeit eines Schülers von einer KI erst begutachten lässt, dann sollte man natürlich den Namen des Schülers da nicht mit einspeisen oder wenn man direkt die Word-Datei zum Beispiel hochlädt, dann zunächst mal die Metadaten aus dieser Word-Datei entfernt haben, sodass dann eben die KI gar keine personenbezogenen Daten zu Gesicht bekommt, sondern tatsächlich nur den nackten Text und den dann entsprechend untersuchen kann. Solange keine personenbezogenen Daten übermittelt werden, ist das Ganze datenschutzrechtlich auch gar kein Problem. In Bezug auf die genutzten Accounts ist immer zu empfehlen, Schulaccounts zu verwenden, die natürlich nicht mit Klarnamen hinterlegt sind, sondern idealerweise mit irgendwelchen kryptischen anonymen Kennzeichen, ja, also Klasse 5.1, Schüler 01 oder sowas. Das wäre eine hinreichende Pseudonymisierung bzw. Anonymisierung, sodass auch dann dort bei der Nutzung keine personenbezogenen Daten in die USA oder wohin auch immer das Rechenzentrum steht, übermittelt werden. Nach regulatorischen Vorgaben der EU, dem Schulrecht und dem Datenschutzrecht kommt noch das Thema Urheberrecht ins Spiel, wenn man sich mit der KI-Nutzung befasst. Und auch hier ist die Rechtslage vergleichsweise entspannt, zumindest aus Sicht der Nutzer. KIs können natürlich in ganz vielerlei Hinsicht urheberrechtliche Probleme auslösen. Das tun sie allerdings in der Regel dann, wenn die KI-Modelle, also die großen Sprachmodelle oder die neuronalen Netze oder was auch immer für ein technisches System dahinter steht, wenn die trainiert werden. Dazu herrscht gerade höchste Aufruhr und werden zahlreiche Rechtsstreitigkeiten auf der ganzen Welt geführt. Über die Frage, durfte das halbe Internet oder auch das ganze Internet quasi durchsucht und für das Training von KI-Modellen verwendet werden oder nicht? Durfte man das überhaupt? Durfte man das kostenlos? Wie ist da die Rechtslage? Das ist alles noch völlig unklar. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist das Ganze deutlich entspannter, denn Das, was eine KI produziert, das ist grundsätzlich kein urheberrechtlich geschütztes Werk. Denn ein Werk, und das ist in diesem Fall hier tatsächlich mal ein Fachterminus aus dem Urheberrecht, ein Werk kann nur von einem Menschen geschaffen sein. Das Urheberrecht ist also anthropozentrisch. Jemand, der kein Mensch ist, kann kein urheberrechtlich geschütztes Werk schaffen. Das wurde vor einigen Jahren tatsächlich mal von einem amerikanischen Gericht ausbuchstabiert. Vielleicht erinnern Sie sich an den lustigen Fall, da hatte ein Affe ein echt witziges Selfie mit einer Kamera, die im Dschungel stand, gemacht. Und eine Tierschutzorganisation hatte darauf geklagt, dass doch diesem Affen das Urheberrecht an dem Bild zustünde. Das Bild war viral gegangen und hatte sich wohl ganz gut monetarisiert im Internet. Aber da ist auch ein kalifornisches Gericht zu dem Ergebnis gekommen, nein, das Urheberrecht ist anthropozentrisch. Und insofern lag das Urheberrecht an diesem Foto dann doch wieder beim menschlichen Eigentümer der Kamera und nicht bei dem Affen. Und so ist es eben auch mit der KI. Was eine KI produziert, ist grundsätzlich nicht urheberrechtlich geschützt. Deswegen darf man es auch im Prinzip unbegrenzt verwenden und verletzt da eben keine Urheberrechte irgendeines Unternehmens oder so. Ganz ausnahmsweise kann das Urheberrecht mal ein Problem sein, wenn die KI etwas generiert hat, was wirklich so extrem nah an einem Original ist. Ja, wenn man sagt, bitte generiere mir eine sitzende Frau mit Kopftuch und da kommt die Mona Lisa bei raus, dann ist es relativ offensichtlich, dass das eine Urheberrechtsverletzung sein könnte. Aber da ja eine KI nicht ohne weiteres plagiiert, sondern eben generiert, dürften solche Fälle dann doch vergleichsweise selten sein. Einen letzten rechtlichen Aspekt möchte ich Ihnen noch mitbringen und das ist gar nicht so sehr einer, den man bei der Nutzung aus rechtlichen Gründen unbedingt beachten müsste, sondern das ist eher einer, der von Bedeutung ist, wenn man über das Thema spricht, also wenn man die Medienkompetenz der eigenen Schülerinnen und Schüler im Blick hat. Da wären wir nämlich beim Thema Gleichbehandlung, also bei Artikel 3 des Grundgesetzes bzw. beim Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Wenn es nämlich darum geht, Verzerrungen oder Biases in den Daten zu kategorisieren, die dann dazu führen, dass natürlich auch der Output, also die Ergebnisse der KI, durchaus verzerrt und damit gegebenenfalls auch in rechtswidriger Weise Dinge beeinflussend sein können. Man denke da zum Beispiel an Fälle, in denen künstliche Intelligenz bei der Personalauswahl in Firmen hilft. Und es dann eben mal dazu kommt, dass zum Beispiel Frauen benachteiligt werden, weil in den Datensätzen, mit denen die KI trainiert wurde, in der Vergangenheit eben ganz oft Männer auf bestimmte hochdotierte Positionen gekommen sind und deswegen die KI davon ausgeht, dass das wohl eher so ein Männerding sei, dieser Job. Das sind also Verzerrungen, die sich aus früheren Vorurteilen auswirken und die sich jetzt im KI-Zeitalter natürlich potenzieren können. Also man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass eine KI-Entscheidung eine total objektive und nüchterne Entscheidung wäre. Das Gegenteil kann durchaus der Fall sein, denn die Daten, mit denen die KI trainiert wurde, sind eben nicht objektiv, sondern die KI kann ja letztlich nur aus dem lernen und nur das reproduzieren, was sie bekommen hat. Crap in, crap out sozusagen. Wenn man da also mit Murks-Daten reingeht, dann darf man sich nicht wundern, wenn am Schluss auch Murks-Ergebnisse rauskommen. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann lässt sich sagen, dass es eine ganze Menge an Anwendungsszenarien für KI in Schulen gibt. Für Lehrkräfte kann das Ganze zum Beispiel zur Unterrichtsvorbereitung verwendet werden. Es kann verwendet werden, um Tests und Klassenarbeiten und Ähnliches zu erstellen. Es kann natürlich auch durchaus mal im Unterricht selbst gebraucht werden, einerseits zum Thema Medienkompetenz, aber vielleicht auch, um mal Halluzinationen einer KI zu provozieren, um dann quasi die detektivischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ein bisschen zu verbessern, entsprechende Fehler aufzudecken. Man kann es natürlich auch als Korrekturassistenz verwenden. Denken Sie nochmal an das, was ich am Anfang sagte. Wenn es ein völlig selbstständig tätiges System ist, dann ist es ein Hochrisikosystem. Das darf nicht ohne weiteres sein nach dem AI Act. Wenn man es nur als Korrekturassistenz verwendet, dann ist das zulässig. Sich also zum Beispiel ein Erstgutachten schreiben lassen, das man dann natürlich händisch nochmal überarbeiten und verfeinern und gegebenenfalls auch korrigieren muss. Für die Schülerinnen und Schüler gibt es ebenso Anwendungsszenarien. Da wäre die Unterrichtsvor- und Nachbereitung. Man könnte da eventuell nochmal an das Thema Geschäftsfähigkeit oder AGB, also allgemeine Geschäftsbedingungen, denken. Denn nicht jedes Kind darf schon mit jedem Unternehmen einen Vertrag schließen und dann eine entsprechende KI verwenden. Aber Wenn die Eltern dem zum Beispiel zugestimmt haben, dann wäre auch das rechtlich unproblematisch möglich. Natürlich können Schülerinnen und Schüler im Prinzip auch in Prüfungssituationen mit KI arbeiten, wenn das Ganze denn als Hilfsmittel zugelassen ist. Man kann ja zum Beispiel auch Medienkompetenz dadurch abprüfen, indem man sagt, ihr könnt KI gerne benutzen, aber gebt mir den Prompt, also das, was ihr als Frage oder als Befehl eingegeben habt, und den Namen der KI mit dazu. Dann kann man natürlich auch ganz gut bewerten, wie geschickt oder ungeschickt sich denn jemand angestellt hat. Ob er einfach irgendeine bräsige Frage da reingeschrieben hat, wie bei Google, oder ob jemand ein kleines Ökosystem geschaffen hat und ein bisschen Vorgeschichte dazu erzählt hat oder die KI mit entsprechenden Informationen so eingebettet hat, dass auch wirklich eine hochwertige Antwort dabei herauskommt. Dann die Frage, wie kann man die Nutzung von KI in Prüfungssituationen oder in Aufgaben verhindern? Zu empfehlen ist, die Aufgabestellungen so anzupassen, dass zum Beispiel eigene Messungen oder eigene Umfragen, eigene Datenerhebungen herangezogen werden müssen. Es können zum Beispiel Bezüge zur eigenen Biografie abgefragt werden oder zu eigenen Erfahrungen oder eben auch zu spezifischen Unterrichtssituationen, die es bei einem gab, sodass man eben nachvollziehen kann, ob das Ganze so passt. Man wird damit sicherlich die Nutzung von KI nicht hundertprozentig verhindern können, aber man kann es den Bösewichtern und Bösewichterinnen so schwer wie möglich machen. Das Erkennen KI-generierter Leistungen, das ist und bleibt eine Herausforderung. Perfekte Grammatik und Orthographie, ein relativ eingeschränkter Wortschatz, meist ohne Fremdworte und meistens relativ schlichte Parataxen, also kurze Hauptsätze in aller Regel. Meistens gibt es keine ausgeprägte Idiomatik, also Sprichworte oder Umgangssprachlichkeiten oder Wortwitz oder ähnliches. Es sei denn, man schreibt den Prompt so geschickt, dass die KI eben auch das berücksichtigt. Eine Steilvorlage als Korrektorin oder Korrektor hat man natürlich, wenn es eine Halluzination gibt, ja, also wenn einfach totaler Unfug erzählt wird und der wird unbemerkt übernommen durch den Prüfling, dann hat man da natürlich ganz gute Chancen, einer KI-generierten Leistung auf die Schliche zu kommen. Und was natürlich auch immer geht, ist einfach nachfragen. Wenn Sie die Vermutung haben, dass da gemogelt wurde, dann machen Sie eine kleine mündliche Nachprüfung oder vertiefen Sie das Ganze nochmal im Gespräch ein bisschen, dann werden Sie natürlich den Leuten, die gemogelt haben, auch sehr schnell auf die Schliche kommen. Auf der technischen Ebene gibt es eine ganze Menge von Angeboten, die zwar nicht behaupten, hundertprozentig sicher KI-generierte Leistungen herausfinden zu können, die aber zumindest in dieser Richtung Prognosen abgeben bzw. Prozentwerte angeben. Also da kommen dann immer so ganz überzeugend aussehende Tortendiagramme raus, mit wie hoher Wahrscheinlichkeit ein Text KI-generiert ist. Sowas gibt es zum Beispiel bei detecting-ai.com oder auch bei zerogpt.com oder bei istgen.ai. Also da gibt es eine ganze Menge an Angeboten. Wenn man das googelt, wird man sicherlich noch viele weitere finden. Auch damit kann man es natürlich mal versuchen. Geben Sie mir noch 2 Minuten, meine Damen und Herren. Damit bin ich schon am Ende dieses kleinen Ritts durch das Thema Recht und KI für Schulen. Wenn ich noch einmal zusammenfassen darf, es gibt also so ungefähr 5 Rechtssphären, an die man denken kann. Einmal den AI Act als europäische Regulatorik, dann das Thema Schulrecht natürlich, das Thema Datenschutzrecht, Urheberrecht und noch so ein paar Seitenaspekte. Einmal der Bias im Kontext der Gleichbehandlung und dann vielleicht auch mal die Frage, ist dieses Kind überhaupt schon befugt, einen Vertrag mit OpenAI oder mit Anthropic oder mit Perplexity oder welchem Unternehmen auch immer zu schließen und dort einen solchen kostenlosen Account anzulegen, für den man ja immer mit seinen Daten bezahlt. Ja, und insofern, auch wenn es kostenlos ist, natürlich einen Vertrag schließt. Ich hoffe, Sie haben gesehen, dass man das alles unter Kontrolle halten kann, wenn man es mit Bedacht macht. Nutzen Sie so wenig personenbezogene Daten wie möglich. Und versuchen Sie, KI-Betrügereien auf die Schliche zu kommen, beziehungsweise setzen Sie das Ganze so geschickt im Unterricht und in Prüfungssituationen ein, dass Sie noch einen Mehrwert auch für sich daraus generieren können und etwas zur Medienkompetenz Ihrer Schülerinnen und Schüler erfahren. Denn wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie das im Moment tut, dann wird ohne Zweifel die Fähigkeit, gut mit KIs umzugehen und gut zu prompten und diese technischen Möglichkeiten sinnvoll und geschickt zu nutzen, ein echter Gelingensfaktor für künftige berufliche Wege und für das künftige Leben sein. Das war's für heute. Ich freue mich auf das nächste Mal und ich freue mich auch wie immer über Ihr Feedback. Melden Sie sich gerne bei mir oder beim LI. Ihr Florian Schröder.